Hallo, es ist jetzt ungefähr 20 Uhr und ich möchte gerne den Vortrag beginnen. Also ich bitte alle, die sich noch in den Eingängen befinden, doch sich einen Sitzplatz zu suchen. Bin ich gut zu verstehen? Es ist 20 Uhr. Der Vortrag, den ihr jetzt hören werdet, heißt Die Propagandawüste des Realen. Und damit ist die Realität des Krieges gemeint. Es geht um die Macht der Bilder und Worte, um das Medium Fernsehen und die immer größer werdende Rolle des Internet im Krieg. Wer bin ich? Seit 15 Jahren bin ich Redakteur des Jahrbuch Fernsehens des Adolf-Grimme-Instituts. Einigen ist dieses Institut vielleicht bekannt dadurch, weil dieses Institut den Adolf-Grimme-Preis vergibt jedes Jahr. Seit 15 Jahren beobachte ich also auch bezahlt das Fernsehen. Ich habe diesen Essay das erste Mal geschrieben 1999, als die Bundesrepublik Krieg führte, und zwar in Jugoslawien, wer sich daran noch erinnert. Und die zweite Stufe dieses Essays begann dann mit 9/11. Damals ereilte mich der Auftrag, man höre und staune, von der Akademie für Information und der Bundeswehr aus Strausberg, in Strausberg, diesen Essay neu zu schreiben. Und was ihr jetzt sozusagen zu hören bekommt, ist die jetzt halbjährlich aktualisierte Fassung, die vielfach vorgetragen wird, 3 bis 4 Mal im Jahr heißt das. Und ich bin das erste Mal jetzt hier beim CCC. Es ist 20 Uhr, das sage ich dauernd. Das ist die Zeit für die Tagesschau. Am 27.12., also heute, werden die neuen Zahlen bekannt gegeben. Die Zahlen der Toten des Seebebens im Indischen Ozean. Die Schätzungen reichen bereits von 25.000 aufwärts. Das können auch bald 30.000 sein. Sobald die regierungsamtlichen Stellen der betroffenen Länder einen ungefähren Überblick über die Lage haben. Aus einigen Landstrichen gibt es keine Nachrichten. Zum Beispiel aus Myanmar, das ehemalige Burma. Einige Länder möchten keine internationale Hilfe. Sumatra, Teil Indonesiens, soll nicht betreten werden dürfen. Da wird es militärische Sperrgebiete geben. Thailand, falls Sie es noch nicht wissen, kannte keine Tsunamis. Seit 1000 Jahren unbekannt. Thailand galt als erdbebensicher. Unwillkürlich fallen einem Kinobilder dieses Jahres ein. The Day After Tomorrow von Roland Emmerich. Erst die Freiheitsstatue, dann Manhattan, wird von einem Tsunami überflutet. Im Kino war der Film eine überwältigende Vision. Kein Fernsehbild über die reale Katastrophe wird die emotionale Qualität dieses Kinofilms erreichen. Roland Emmerich spricht auf der DVD-Version dieses Films auch über die Inszenierung einer Katastrophe. Er sagt, Hollywood-Regisseure, die eine solche inszenieren, denken wie Terroristen. In den symbolischen Kategorien von Landscapes und Landmarks, womit wir beim Thema des heutigen Abends wären. Noch vor einem Jahr schwamm ich gegen den Mainstream der Berichterstattung, wenn ich über die Inszenierung und Rahmenbedingungen eines postmodernen Krieges berichtete. Vor lauter Furcht vor dem großen Bruder, diesmal westlicherseits, mussten noch vor kurzem Weltverschwörungstheorien diskutiert werden. Nun demontiert sich scheinbar ein clanartiges Machtsystem selbst. Das, was wir gerade erleben, so die These meines heutigen Vortrags, ist eine misslungene Inszenierung, die den Regisseuren des Schauspiels zunehmend aus den Händen gleitet. Hermann Gremlitzer in seiner Kolumne in der Konkret formuliert fragend, ob wir den Selbstmord einer Supermacht erleben. Die Kolumne ist insofern bemerkenswert, weil ein ausgewiesener Kommunist sich beinahe Sorgen macht über den Niedergang der einzig verbliebenen Supermacht. Die Folterbilder aus dem Abu Ghraib-Gefängnis erschüttern zu dieser Zeit der Kolumne die Weltöffentlichkeit und von diesen wird gegen Ende meines Essays noch die Rede sein. Gremlitzer endet ernüchtert. Zitat: Und nichts macht so ratlos wie die Frage, warum die Bourgeoisie des höchst entwickelten kapitalistischen Staates sich ihre Politik von derart inferiorem Personal machen lässt. Die Frage stellt sich, ob eine im Sinne der Regierung der USA gelungene Inszenierung und Berichterstattung tatsächlich an einigen hochrangigen Personen gescheitert ist, die falsche Entscheidungen getroffen haben oder einige neue Variablen im Spiel sind, die einer Untersuchung bedürfen. Kapitel 1. Das Medium der Botschaft. Zitat: Drei feindliche Zeitungen sind gefährlicher als 1000 Bajonette. Diese weise Warnung vor der Wirkung psychologischer Kriegsführung schreibt Marshall McLuhan in seinem Buch Understanding Media, dem Weltgeist zu Pferde, Napoleon Bonaparte Anfang des 19. Jahrhunderts zu. Dazu passt in diesen modernen Zeiten die Presseticker-Meldung von PTE vom 17. Oktober 2001. Zitat: Das Pentagon hat bei Space Imaging für mehrere Millionen Dollar die Exklusivrechte an den Afghanistan-Bildern des zivilen Satelliten Iconos erworben. Damit soll verhindert werden, dass Medien detaillierte Aufnahmen von den Auswirkungen der Luftangriffe sehen. Das Medium Fernsehen wird von Thomas Schuster, Dozent an der Hochschule der Bundeswehr in München, den Analysen von Marshall McLuhan folgend, eine kalte emotionale Rolle zugewiesen. Untersuchungen der 90er Jahre belegen, dass der Fernsehkonsument beim Schauen weniger Kalorien verbraucht als beim Schlafen. Ich sehe, Sie kennen das Problem. Der psychoanalytisch geschulte Kulturkritiker Klaus Teweleit beschreibt den Fernsehschirm in erster Linie als Schutzschirm, in dem man schauen kann, was für Gefahren überall in der Welt lauern, die aber die Grenze des Bildschirms glücklicherweise in die eigene Realität nur selten zu überwinden mögen. Ein Motiv der Schaulust an diesem Medium sei der sogenannte Ü-Pol, also der Überlebenspol nach Elias Canettis Masse und Macht. Das heißt, in diesem Medium wird realer Tod übertragen und übermittelt und wir ziehen als aufbauende Energie die Mitteilung, all dieses Ungemach da draußen überlebt zu haben. Die Nazis haben auf den Masseneinsatz des Mediums Fernsehen verzichtet, obwohl es eine deutsche Erfindung war. Goebbels gab dem Medium Kino mit der Wochenschau den Vorzug. Das Kino als höhlengleiche Anordnung, als Menschenmengen frontal anordnendes, zum hochkonzentrierten Starren animierendes Medium mit riesigem Bild ist ungleich geeigneter, Menschen zu beeinflussen. Das in Westdeutschland erst in den späten 60er Jahren zum Massenmedium gewordene Fernsehen verdankt seine Kraft als kaltes Medium dem Prädikat glaubwürdig und unterhaltsam. In allen vergleichenden Umfragen, welches Medium denn dieses Prädikat vom Konsumenten zugeordnet bekommt, steht es mit meist über 90% vor allen anderen. Dies gilt vor allem in der westlichen Welt und im Besonderen für die Bundesrepublik Deutschland. Thomas Schuster ordnet dem Medium damit in der Legitimationssicherung von Herrschaft folgendes Modell zu. Zitat: Realisiert wurde diese kontrollierte Kommunikation via Rundfunk weniger auf dem Wege eines staatlichen Interventionismus als durch Etablierung eines Stellvertretersystems, dessen Mitglieder sich durch Interessenkongruenz mit den Zentren politischer Macht auszeichneten. Deswegen war die semidirekte Systemsteuerung des öffentlichen Fernsehens in der BRD selten so auffällig und oberflächlich manifest wie die unverhohlen dirigistischen Methoden vieler Regierungsmedien, von denen wusste alle Welt, dass sie auf Anweisung staatlicher Stellen handelten und der Wiedergabe einer offiziellen Ideologie dienten. Diese größere systemische Offenheit bedingte eine höhere Flexibilität, mithin sogar einzelne Freiräume parteilicher Unverbundenheit, in denen sich ein Meinungsspektrum gemäßigter Breite entfalten konnte. Gleichzeitig musste sich der niedrigere Grad an unmittelbarer Kontrolle nicht unbedingt als Nachteil erweisen, wurde er doch leicht durch den Schein der Offenheit wettgemacht. Kapitel 2: Das Trauma und der Dolch. Um ein tieferes Verständnis des Jetzt erreichen zu können, müssen wir geschichtlich vorgreifen. No more Vietnam. Dieser Ruf der ehemaligen Friedensbewegung wurde längst aber unter völlig anderem Vorzeichen vom Pentagon übernommen. Vietnam war der erste Fernsehkrieg. 1941 gab es in den USA 10.000 Fernsehgeräte. Während des Koreakrieges in den 50er Jahren waren es 10 Millionen. Auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges Anfang der 70er Jahre waren es 100 Millionen. Einer Dolchstoßlegende gleich wird in den USA die Niederlage gegen den Vietcong verklärt als eine Niederlage an der Heimatfront durch die Negativberichterstattung der eigenen Medien. Doch die Memoiren eines McNamara als auch die Erinnerungen führender Kriegsberichterstatter wie die des Pulitzer-Preisträgers Peter Arnett halten dagegen. Das Gegenteil ist richtig. Von ca. 2300 Berichten zwischen 1965 und 1970 waren ganze 76 dem eigentlichen Kriegsgeschehen gewidmet und diese waren bis auf wenige Ausnahmen sehr ähnliche 3 bis 4 Minuten Berichte, Marke, im Hintergrund landen Hubschrauber und ein Reporter berichtet über die Siege der GIs. 2 Ausnahmen gab es und die waren vielleicht tatsächlich relevant. Einen Meinungsumschwung gab es, als die Tet-Offensive am 31. Januar 1968 begann und in der Nachfolge tausende Särge in die Heimat geflogen wurden und der Blutzoll sichtbar wurde. Die 2. Ausnahme war der Überfall auf die US-Botschaft in Saigon. Ebenfalls zur Tet-Offensive waren US-Einrichtungen in Südvietnam völlig überraschend für die Heimat unter Beschuss geraten und obwohl wenig militärisch relevant, war eine symbolische Demütigung erreicht, die nachhaltig wirken konnte. Das Eigentümliche an der Wirkungsweise des Fernsehens ist, das besondere Eigenleben des lebendigen, bewegten Bildes und dessen Überlegenheit gegenüber dem kommentierenden Wort. Die Bilder bleiben haften, der Text verschwindet. Berühmte Antikriegsmythen wie das Massaker von Mülheim waren erst in den 70er Jahren und von heute rückblickend wirksam. Nochmal ein Medienvergleich. Ich habe vor einigen Jahren eine Veranstaltung moderiert, bei der Spiegel TV die ehemals zensierten Filmdokumentationen aus dem Vietnamkrieg vorführte, die nun nach 30 Jahren freigegeben worden waren. Wir schauten die Bilder und wunderten uns, warum kein unmittelbarer Schrecken mehr aufkommen wollte. Die Erklärung, zu der übereinstimmend alle Anwesenden kamen, war, dass die Bilder aus Hollywood, also Apocalypse Now und Full Metal Jacket, also Kinobilder, alles überlagerten. Stärker waren, die Erinnerung dominierten. Die meisten Antikriegsbilder entstammen definitiv nicht originär dem Fernsehen, sondern sind Fotoreportern geschuldet, die ohne Worte eine andere Realität aufzeigten und emotionalisierten. Im Fernsehen waren sie höchstens in Rückblenden verwertet worden. Der Vietnamkrieg, und dabei bleibt's, ging militärisch verloren. Begleitet von Fernsehkameras, die zu jedem Zeitpunkt zu fast 100% auf der Seite der GIs standen. Die großen TV-Sender blendeten eher diesen verlustreichen Krieg zunehmend aus den News-Sendungen aus, um die Ausmaße der Demütigung unsichtbar zu halten. 2 sichtbare Folgen hatte das Vietnamkriegstrauma. Der Einsatz US-amerikanischer Truppen wurde für 2 Jahrzehnte stark begrenzt, und der Kalte Krieg subtiler mit Stellvertreterkriegen unter Begleitung von US-Militärberatern unter Mitwirkung von Waffenlieferungen, wirtschaftlichen Blockaden und viel Geld weitergeführt. 2. wurde eine Gruppe im Pentagon eingesetzt, die über die Kontrolle der Presse im militärischen Konfliktfall neu nachdenken sollte. Maggie Thatcher, Regierungschefin Großbritanniens, die Eiserne Lady, wer sich erinnert, lieferte dann 1983 zu Zeiten des Falklandkrieges die 9 Faustregeln für die elektronische Kriegsberichterstattung. Arthur A. Humphreys, Korvettenkapitän und Fachmann für Öffentlichkeitsarbeit und Nachrichtenlenkung des Pentagon, fasste sie wie folgt in der Zeitschrift Naval War College Review zusammen. 1. Um die Unterstützung der Öffentlichkeit für den Krieg aufrechtzuerhalten, dürfen Sie die eigenen Leute nicht als rücksichtslose Barbaren zeigen. 2. Wenn Sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kriegsziele der Regierung nicht zersetzen wollen, können Sie nicht erlauben, dass Ihre Söhne vor Ihren Augen an den Fernsehschirmen zu Hause verwundet und verstümmelt werden. 3. Daher müssen Sie den Zugang der Korrespondenten zum Kriegsschauplatz kontrollieren. Berufen Sie sich auf die Zensur und gewinnen Sie die Unterstützung durch den Patriotismus zu Hause und im Kampfgebiet. Diese drei Grundregeln wurden ausprobiert. Erst in Grenada, direkt nach dem britisch-argentinischen Falklandkrieg. Operation Urgent Fury. Erstmalig wurde ein sogenannter National Media Pool gebildet, der direkt von Presseoffizieren des Pentagon betreut wurde. Die Journalisten wurden erst in das Kriegsgebiet geführt, als alles zur Zufriedenheit der US-Administration erledigt war. Der letzte Probefall vor dem großen Showdown im Golfkrieg war der Einsatz in Panama 1989, um den unzuverlässigen Ex-Verbündeten General Noriega zu beseitigen. Trotz der Klage einiger Fernsehstationen, dass es zu wenig Actionmaterial gäbe, wurde der Sieg gerne als Top-Issue verkündet. Die eigenen Verluste waren eine sehr wichtige Zahl, unter 200. Und die Zahl der zivilen Opfer zwischen 200 und 345 waren die Zahlen des Pentagon. Auf der Pressekonferenz der NGOs und Menschenrechtsorganisationen, die eine Zahl von 4000 Zivilisten ermittelten, erschien kein einziger Journalist einer großen US-Medienagentur. Kapitel Nummer 3. One-Way-Ticket. Der Golfkrieg 1990 war der Ernstfall für den National Media Pool. Peter Arnett bekam seinen großen Auftritt vor der Kamera von CNN und ein dritter Faktor sollte das erste Mal eine große Rolle spielen. Der Einsatz einer Werbeagentur. Der National Media Pool wurde wie erprobt, restriktiv und stringent initialisiert. Pro Sender und Network wurde nur ein Korrespondent akkreditiert. Ausländische Reporter wurden nach politischer Nähe ausgesucht. Das Pentagon dokumentierte erstmalig selbst den Kriegseinsatz und gab die berühmten Satellitenbilder und Hollywood-spielreife Inszenierungen frei. Der für die deutsche Öffentlichkeit erstmalig in Erscheinung tretende Newskanal CNN war so schlau, sich im Vorfeld die Exklusivrechte bei Saddam Hussein und den einzigen Satellitenübertragungskanal aus dem Krisengebiet zu sichern. Der Irak wollte zumindest über einen Fernsehkanal für die vermeintlich eigenen Kriegsbilder über zivile Verluste verfügen und akkreditierte exklusiv Peter Arnett in Bagdad. Wer seinen eigenen Kopf für die heimatlichen News-Sendungen zwischen dem CNN-Material für einen Kommentar einblenden wollte, musste horrende Summen für diesen einzigen Übertragungsweg raus per Satellit bezahlen. Der erste Gewinner dieses Krieges stand bereits zu diesem Zeitpunkt fest. Es war Mr. Turner CNN. Als neuer Akteur auf Seiten der USA und der Kuwaitis trat die Werbeagentur Hill & Knowlton in Erscheinung. Ihre Aufgabe war komplex. Das Image des kuwaitischen Familienclans mit eigener Flagge aufzupolieren und den ehemaligen Verbündeten der USA, den Irak, zu einem neuen Feindbild mutieren zu lassen. Sie sollten sich was einfallen lassen. Das Modell, das dann in Übereinstimmung und enger Abstimmung mit dem Pentagon favorisiert wurde, war das Modell Zweiter Weltkrieg. Hussein sollte als Diktator mit Hitlers Merkmalen und Kuwait als Tschechoslowakei der 30er Jahre dargestellt werden. Größter Coup war damals der Auftritt der Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA, die vor dem amerikanischen Kongress mit tränenerstickter Stimme die von Hill & Knowlton frei lancierte, erfundene Brutkasten-Story vortrug. Irakische Soldaten hätten 312 Babys aus ihren Brutkästen entnommen, um sie auf dem kühlen Krankenhausfußboden von Kuwait-Stadt sterben zu lassen. Nach dieser über TV-Kanäle in Millionen von US-Haushalten transportierten Horrorgeschichte schnellte die Zustimmungsrate für einen Militärschlag gegen die irakischen Barbaren enorm in die Höhe. Die Augenzeugin war zum betreffenden Zeitpunkt in den USA. Die tatsächlich wahren Bilder über die Ermordung kurdischer Zivilisten mit Giftgas taten ein Übriges, um zur UN-Resolution 678 zu führen. Der Mangel an Bildern und glaubwürdiger Augenzeugen erzeugte bei gleichzeitigem Sendebedarf eine Vielzahl journalistischer Blüten. Ölverschmierte Kormorane aus Norwegen mussten sich als irakische Ökokatastrophe ausgeben. Es wurde in den Bildarchiven der Sender alles nur erdenkliche Material geplündert, um die dünne Suppe, wie Fritz Pleitgen, damals WDR-Chefredakteur, sich rückbetrachtend besinnt, mit Buchstabennudeln schmackhaft zu machen. Journalistischer Ethos war während des gesamten ersten Golfkrieges quasi außer Kraft gesetzt. Mira Beham, die Autorin des Buches Kriegstrommeln, beschreibt das Menü so. Erstens, was sahen wir? Leuchtspur Feuer über Bagdad. Zweitens, Videoaufnahmen des US-Militärs von chirurgisch präzise durchgeführten Luftangriffen. Drittens, General Schwarzkopfs Pressekonferenzen. Viertens, Panzer, die durch die Wüste rollen. Fünftens, Landkarten und Computersimulationen. Sechstens, Expertenrunden oder Leute, die zu solchen schnell erklärt wurden. Siebtens, Sondersendungen mit Szenarien der Apokalypse. Achtens, weitere CNN-Darbietungen. Dass der Krieg im Rückblick letzter kritischer Journalisten alles andere als sauber und chirurgisch präzise war und die Angaben der Opfer reinste Propaganda, zeigt nur die erfolgreiche Medienkriegsführung und konsequente Ausführung der oben genannten Faustregeln. Der von der erfolgreichen Propaganda zur viertstärksten Armee verklärte Feind war nach 8 Jahren Krieg gegen den Iran und 3 innenpolitischen Feldzügen gegen Kurden, Schiiten und oppositionellen Persern inklusive einer Säuberungsaktion in der Baath-Partei alles andere als kriegsbereit, jenseits von markigen Sprüchen des Despoten. Die Verluste der Alliierten betrugen unter 200, wie in Panama, und weit über 100.000 irakische Soldaten und Zivilisten fanden den Tod. Viertens Kapitel, die BRD im Krieg. Für die US-Medienpolitik des Pentagon war die strategische Lage im Kosovo-Krieg gegen Restjugoslawien 1999 um einiges komplexer. Der Zugang zum Kriegsschauplatz war mitten in Europa nicht einfach so zu kontrollieren. Das Prinzip National Media Pool war einfach nicht mehr hermetisch. Wenig kontrolliert sickerten europäische und auch US-amerikanische Journalisten in das Krisengebiet. Es gab keinen spektakulären Countdown wie im Golfkrieg 1990, sondern vergleichsweise hastige Truppenverlegungen. Es gab eine entwickelte Fernsehkultur in Belgrad und russische und chinesische Journalisten, die mit Vorbehalten und Argwohn die von der UNO ungedeckten Intervention der NATO betrachteten. Die Faustregeln waren dennoch in Kraft und der eigentliche Medienkrieg ohne eine bereits vorher existierende absolute Hoheit der NATO-Allianz wurde geführt. In einem erstaunlichen Maße, viele Kollegen sprechen später gar von einer freiwilligen Gleichschaltung, übernehmen bundesdeutsche Fernsehsender in fast vollständiger Identifikation und unter Auslassung jeglicher Distanz zum Geschehen die Position von Jamie Scheer, dem Sprecher der NATO-Interventionsmacht unter Beteiligung des deutschen Militärs. Das liegt vielleicht an dem spezifischen Vorlauf. Eingestimmt wurde die deutsche Öffentlichkeit durch eine rot-grüne Regierung, der selbst friedensbewegte und ausgewiesene Tauben abnahm, dass die Zustimmung zu einer militärischen Mission tatsächlich aus einer humanitären Katastrophe herrühren musste. Scharping und Fischer verabreichten vielleicht im rechten Glauben der deutschen Bevölkerung förmlich eine Überdosis, die von den Medien unkritisch nochmals verstärkt wurde. Es war die Rede von der Verhinderung eines erneuten Auschwitz, von ethnischen Säuberungen und KZs, Völkermord, Massakern, geplanten Massenvergewaltigungen. Nichts wurde aus dem Horrorkatalog der psychologischen Kriegsführung unterlassen, um das potenzielle Mitleid, das durch diesmal mögliche Bilder von zivilen Opfern und verstümmelten Leichen sich ableiten könnte, vorab zu töten. Das für den deutschen Fernsehkonsumenten neue Wort für die zivilen Opfer wurde von der NATO in der ihr eigenen Militärsprache ausgegeben. Kollateralschäden. Die Serben mutierten zu Nazis und die Deutschen konnten Wiedergutmachung trainieren an ihnen. Wenn Übernahmen der NATO-Videoaufnahmen gezeigt wurden, waren sie nie kenntlich gemacht. Nein, die Redaktionen des deutschen Fernsehens schnitten die Aufnahmen der Flüchtlingstracks fast ausschließlich so zusammen, dass der Eindruck entstand, sie würden vor serbischen Soldaten fliehen und nicht vor Bombardements der NATO. Während Jugoslawien missliebige Journalistinnen in Einzelfällen ausweist oder festnehmen lässt, werden von der NATO nicht nur militärisch genutzte Sendeanlagen, sondern auch rein zivile Fernsehanstalten bombardiert. Wie das RTS-Fernsehen in Belgrad am 23.04.1999. Gegen diesen Angriff legten internationale Journalistenvereinigungen sowie Amnesty International Protest ein. Übrigens, die US-Journalisten des CNN, die ebenfalls in dem gleichen Gebäude arbeiteten, verließen eine Stunde vor der Bombardierung die Sendeanstalt. Im Nachfeld des Kosovo-Krieges entbrannte in dem Milieu der Journalistengewerkschaften, der IG Medien und auch des DJV die Diskussion um die Kriegsberichterstattung. Selbstkritisch wurde Bilanz gezogen und Besserung angekündigt. Fünftes Kapitel, Krieg und Terror. Der 11. September 2001. Die Tower des World Trade Centers werden von zwei entführten Passagierflugzeugen in Brand gesetzt und stürzen hunderte Mal in sich zusammen. Eine Endlosschleife zeigt das Geschehen von mindestens 8 verschiedenen Kameraeinstellungen. Medienkritiker stellen fest, dass diese Schleifen einem Bedürfnis geschuldet sind. Die Rückholung solcher Bilder aus der starken Kinomedienwelt von Stirb langsam 2, Armageddon, Independence Day und anderer Actionstreifen in die Realitätsabbildung des Nachrichtenfernsehens. Dies ist Realität, sagen die Bilder unaufhörlich. Slavoj Žižek nennt es Willkommen in der Wüste des Realen. Nur der Schutzschirm des Mediums Fernsehen beruhigt. Es ist weit weg und doch eigentümlich nah als Erzählung. Die strategische Lage in der Auseinandersetzung um und mit den Medien hat seit dem 11. September vor allem zwei Seiten. Die inner-US-amerikanische, also den Terrorismus gegen die USA, und die des Kriegsschauplatzes Mittelasien. Die Folgen des Terrorismus in den USA sind das eine Szenario. So patriotisch die Medien der USA auch geschlossen die Allianz gegen den Terror unterstützen, sie sind den Gesetzen der Konkurrenz am Markt unterworfen und melden oft relativ ungeprüft, was es an Spuren vermeintlichen News und Verdächtigungen gibt und schüren Ängste. Völlig absurd wird dieses Prinzip in Deutschland von der Boulevardpresse und deren Pendants bei Sat.1 und RTL bedient, aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender scheren nicht wirklich aus. Erinnert ihr euch noch an die Milzbrandanschläge in Deutschland, die es nie gab? Keine akute reale Gefährdungslage, aber panische Berichterstattung, da es einige unbelehrbare Trittbrettfahrer gibt. Um Einschaltquote zu erreichen, wechseln sich apokalyptische Prognosen von der Gefährdungslage mit latentem Anti-Amerikanismus. Die Außenseite des Konflikts ist die Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet und den Anrainerstaaten. Zu Beginn sah alles nach einer vergleichbaren Lage mit dem Golfkrieg aus. Ein National Media Pool wurde gebildet. Die Ankündigung des State Department, dass die Medien von vielen Aktionen ausgeschlossen würden, erregte eigentlich niemanden. Man wollte Geschlossenheit demonstrieren gegen den gemeinsamen Feind, den Terrorismus. Die Beweise, dass Osama bin Laden hinter diesen mörderischen Attacken stehe, wurde bis jetzt der Öffentlichkeit verweigert, ohne dass irgendjemand in der westlich veröffentlichten Meinung darauf Wert legt, diese wirklich zu sehen zu bekommen. Ein Gesicht des Bösen scheint gefunden. Der neue Akteur kam überraschend und in der Nacht des ersten Angriffs auf die Taliban. Während westliche Militärexperten den von den grünen Pixel der CNN-Kamera aufgefangenen Leuchtpunkten einen Newswert zuzuordnen versuchten, glänzte der neue arabische Sender Al Jazeera mit echten Nachtaufnahmen aus Kabul. Die Welt und CNN waren erschüttert. Die Taliban hatten die Exklusivrechte an Al Jazeera vergeben. Al Jazeera, ein privater Fernsehkanal aus dem kleinen Golfemirat Katar, ist in seiner Meinungsvielfalt und Professionalität im Jahre 2001 noch einzigartig und in der arabischen Welt sorgt er für Aufsehen. Al Jazeera hat vor 8 Jahren begonnen, die arabische Medienwelt gründlich durcheinander zu rütteln. Das Rezept erinnert an erfolgreiche westliche Nachrichtensender wie CNN oder BBC. Im Übrigen sind die meisten Journalisten von der BBC ausgebildet. Eine Mischung aus professionell produzierten stündlichen Nachrichten, die von einem großen Korrespondentennetz vor Ort zusammengetragen werden. Talkshows, Dokumentarfilme, eine Formel, die die informationshungrige arabische Welt im Sturm genommen hat. Ernsthafte Nachrichten und das Zulassen vieler Meinungen schaffen etwas völlig Neues zwischen dem marokkanischen Rabat und dem irakischen Bagdad. Eine arabische öffentliche Meinung, unabhängig von Regierungspropaganda, die im Libanon genauso empfangen werden kann wie in Ägypten oder Oman. Kapitel 6. Der dritte Golfkrieg, ein historischer Wendepunkt in der Berichterstattung oder im Bett mit dem Pentagon. Geschwindigkeit. die Devise jedes Gauklers. Die PR-Beraterfirmen der Bush-Administration konnten sich via Donald Rumsfeld durchsetzen und planten etwas ganz Neues als emotionalen Gleichschalter. Militainment. Die Rituale der Kriegsvorbereitung erinnern an die Vorgängerkriege. Ein Überbösewicht wird erneut aufgebaut und Saddam Hussein ist zweifelsohne ein grausamer Diktator. Er wurde über Jahrzehnte von den USA, der ehemaligen UdSSR, Frankreich, Großbritannien und von beiden Deutschlands aufgebaut. Als Macht gegen den revolutionär-schiitischen Iran war er gar zu einem engen Verbündeten der USA geworden, als die schlimmsten Verbrechen des Baath-Regimes passierten. Es war das Jahr 1988, als es schien, dass der Irak sowohl den Krieg gegen den Iran verlieren könnte und gleichzeitig die kurdischen Regionen in den Aufstand überging. Das Regime antwortete mit allem, was die oben genannten Verbündeten in sein Waffenarsenal haben kommen lassen. Giftgas wurde gegen die iranischen Truppen eingesetzt, die Basra beinahe eingenommen hatten. Giftgas wurde gegen die Kurden eingesetzt. Tausende Tote waren das Ergebnis. Wir haben sie häufig in der Vorbereitung des Angriffskrieges der USA und ihren wenigen Alliierten auf allen Sendern zu sehen bekommen. Aber keine UNO-Resolution nahm das Ereignis damals überhaupt zur Kenntnis. Im Jahr 2003 wird sehr selektiv das geschichtliche Gedächtnis verkürzt auf das Dämonische des Baath-Regimes. Die PR-Agenturen der US-Administration erfinden einen gemeinsamen heißen Draht zwischen Saddam und Bin Laden, der nachweislich nie existierte, und proklamierten einen Feldzug gegen einen Feind, der angeblich nach wie vor Massenvernichtungsmittel bereithält, um auch für die westliche Zivilisation und die USA im Besonderen ein Bedrohungsszenario darzustellen. Ein Präventivkrieg ist in der neuen außenpolitischen Doktrin der Bush-Regierung ein ausdrückliches und reguläres Mittel. Die uneingeschränkte Solidarität, die die Regierung Schröder bereits nach dem 11. September verkündete, erwies sich als schwer gangbarer Weg. Die USA verlassen den Common Sense der UNO-Ordnung und lassen nur noch die Wahl, entweder ihr seid für uns oder gegen uns. Wie sagte doch CDU-Sozialpolitiker Blüm in einer Talkshow, ich bin nicht einmal mit meiner Ehefrau uneingeschränkt solidarisch. Ich möchte nicht die Ereignisse alle minutiös nacherzählen, sondern mich auf die Medienkritik beschränken. Es verblieben, wie Sie selbst wissen, die Achse der Willigen und die Achse der Wiesel, womit Rumsfeld und einige US-Medien Old Europe meinten, also Frankreich, Belgien, Deutschland und eingeschränkt Russland. Pauls PR-Vortrag vor der UNO rundet das Bild einer Supermacht ab, die glaubt, sie könne bestimmen, was in dieser Welt Wahrheit ist. Bereits kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 intensivierten US-Regierungsstellen ihre Arbeit, um die öffentliche Meinung für den Kampf gegen den Terror zu gewinnen und vorzubereiten. Und, man höre und staune, auch in der muslimischen Welt für die Position der USA zu werben. Wie die New York Times im Februar 2002 berichtete, hätte das Verteidigungsministerium kurz nach den Attacken dazu ein Amt für strategische Einflussnahme eingerichtet. Das OSI, Office of Strategic Influence. Das OSI hatte die Befugnis, nicht nur weiße, wahrhafte, sondern auch schwarze Propaganda zu betreiben, Desinformationen unter Freunden wie Feinden zu verbreiten. Durch die Proteste, die es damals noch gab, der amerikanischen Öffentlichkeit, sah sich Verteidigungsminister Donald Rumsfeld Ende Februar 2002 dazu veranlasst, offiziell zu verkünden, das Amt werde geschlossen. Doch die Botschaft des Pentagon, so der Minister, solle weiterhin ins Ausland dringen, wenn auch nicht durch das OSI. In abgewandelter Form tauchte der Propagandaplan wieder auf. Nun soll das Amt für globale Kommunikation, OGC, Office of Global Communication, die Welt über die US-Politik informieren, laut Einrichtungsbeschluss vom 21. Januar 2003, wahrhaft, akkurat und effektiv. Angesiedelt ist das OGC direkt im Weißen Haus, es untersteht somit direkt dem Präsidenten George Bush. Wir erinnern uns an den Auftritt von Außenminister Powell vor der UNO. Eine reine PR-Veranstaltung mit durchdachter Rhetorik und angeordnet wie eine Sendung einer Core-TV-Sendung im US-amerikanischen Fernsehen. Der Ankläger hält sein multimediales Schlussplädoyer, dass der Irak tatsächlich Massenvernichtungswaffen verstecke und produziere. Inhaltlich waren die Daten, die er vortrug, erschütternd dünn oder glatt falsch. Wie alle Waffeninspektoren unisono verbrieften. Heute nach dem Krieg sind uns die militärischen Sieger den Beweis schuldig geblieben oder wiegeln ab. Dazu später mehr. Für die Medien der Bundesrepublik ist der Irakkrieg eine historische Zäsur. Die eigene Regierung verweigert erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg den Gleichschritt mit dem wichtigsten Verbündeten und die deutschen Medien, allen voran die sonst der Kritik relativ unverdächtigen Fernsehnachrichten des ZDF-Heute-Journals, berichteten plötzlich nur noch im Konjunktiv über Meldungen des Pentagon, die sie früher ungeprüft als harte Nachrichten verkauft hätten. Kaum ein Moderator lässt das unvermeidliche Motto »Im Krieg stirbt die Wahrheit als erstes« nicht sein Eingangsstatement sein. Doch besser informiert ist der Zuschauer irritierenderweise trotzdem nicht. Nur distanzierter. In Ermangelung besserer Zugänge zum Kriegsgebiet muss auch die bundesdeutsche Presse ihre Informationen aus den normalen Quellen beziehen, die da wären. Der allseits beliebte Informationsminister des Irak mit Spitznamen Comical Ali, die arabischen Fernsehsender Al Jazeera Al Arabia und die mitgeschnittenen und beobachteten Sender der USA, die mit ihren Embedded Journalists Kriegsberichterstattung in Form von Militainment nun betrieben und den Verlautbarungen der Coalition Forces in Katar. Puh, da kann man nur wählen, welche Desinformation im Konjunktiv man wiedergibt. Aber von einem freien Zugang zum Kriegsgebiet wie in Vietnam zuletzt ist nach wie vor nicht zu denken. Die eingebetteten Journalisten zeigen über Stunden ein sehr wirres Bild vom Kriegsschauplatz. Völlig frei von jedem journalistischen Anspruch und unter der ständigen Kontrolle der Militärs. Vielfach werden zu dieser Zeit in Ermangelung eigenrecherchierten Materials sogenannte Spezialisten auf das wehr- und ahnungslose Fernsehvolk losgelassen. Der anscheinend kurzzeitig zum Erliegen gekommene Blitzkrieg der Coalition Forces wird vielfach hämisch kommentiert und mit Hoffnungen geschürt, dass die Taktik der USA nicht aufgehen würde. Wie Peter Scholl-Latour im Grünen Salon bei NTV es beschwor, diese Taktik sei von Zivilisten à la Rumsfeld entworfen worden gegen den Willen der Generäle. Das war nicht einmal die halbe Wahrheit. Auch wenn man den umfassenden Kenntnisstand des welterfahrenen Kriegsjournalisten sonst schätzt, so wie in diesem Krieg lag er selten daneben. Alle Beteiligten des deutschen Fernsehens waren schlecht informiert und wurden schlecht informiert oder mit Scholl-Latour gesprochen. Wer kämpft bloß in Kerbala? Die Schlacht um Bagdad, die selbst in den harmlosesten Schätzungen tausende Tote hätten kosten sollen, blieb fast gänzlich aus. Obwohl es dank Militainment erheblich mehr Bildmaterial gab, war der harte Newswert extreme Mangelware. Auf den eingeblendeten Irak-Karten waren die Coalition Forces nach einer Woche mal bereits vor Bagdad. Dann kämpfte das Vorauskommando bei Nasiriya 300 Kilometer zurück. Bei den Briten war es noch heftiger. Die Siegesmeldungen, die belegen sollten, dass die Grenzstadt Qasr besetzt worden sei, kam täglich. Eine ganze Woche lang. Aus diesem Salat war der vermittelte Subcode: Was geht da nur vor? Die Pfeile der vermeintlichen Bewegung der Armeen waren beinahe peinlich für jeden Menschenverstand. Sat.1 leistete sich ein virtuelles Kriegsstudio, das lächerlich an Sandkastengeneräle im virtuellen Raum erinnerte. Aber auch umgekehrt, wenn der Bildmangel eklatant wurde und einige zu verlesene News ohne fahrende Panzer und kämpfende Einheiten daherkamen, waren die internationalen Medien nicht zimperlich, trotz aller Schwüre zur Einhaltung der journalistischen Ethik. Wer die Berichterstattung zum Irakkrieg mitschneidet, wie es die ARD-Sendung Panorama vom 27.03.2003 eindrucksvoll dokumentierte, wird feststellen, dass die TV-Nachrichten immer öfter Bildmaterial Neuigkeiten unterlegten, die schon in ganz anderen Zusammenhängen gezeigt worden sind. Immer mehr von GIs gestellte Kampfszenen kommen unkritisiert auf den Bildschirm und simulieren einen tatsächlich stattfindenden Krieg. Die Mafia in Frank Sinatras Zeiten pflegte in die Betten ihrer Gegner abgeschlagene Köpfe von Pferden zu legen, als Warnung nicht zu weit zu gehen oder als Ankündigung einer bald folgenden Auseinandersetzung. Die US-Strategen des Pentagon übernehmen diese Taktik auf ihre Weise. Sie bombardieren real wie auch symbolisch. Wir haben das im Krieg gegen Jugoslawien bemerkt. Als die USA sich nicht entblödete, die Bombardierung der chinesischen Botschaft mit der Benutzung alter geografischer Karten zu entschuldigen. Die Chinesen aus der Volksrepublik haben das verstanden. Im Irakkrieg traf es eine Kolonne russischer Diplomaten aus Versehen, die gerade Bagdad verlassen wollte. Die US-Militärs waren vorab von der Route informiert worden. Kaum eine ausweichende Antwort war es dem US-State Department allerdings wert, Handys aus, als es um die Bombardierung des Bagdad-Büros von Al-Jazeeras ging. Dass dies der letzte Krieg für längere Zeit sein würde, ist nicht zu erwarten. Die Opferzahlen der Alliierten lagen mit 171 unter dem Einsatz in Panama 1988. Der vorgeschobene Kriegsgrund, angebliche Massenvernichtungsmittel im Irak, stellt sich als eine richtige Propagandablüte heraus. Es starben 13 Journalisten im Verhältnis zu den gefallenen Soldaten. Der höchste Blutzoll von Kriegsreportern. Doch wofür? Kapitel 7. Gibt es noch eine NATO? Es gibt strategische Ziele, die zwar noch dem 20. Jahrhundert entstammen, aber bis heute Gültigkeit besitzen. Seit dem NATO-Gipfel in Prag 2003 ist die NATO erweitert und die neuen Mitglieder sind frisch offiziell dem Bündnis beigetreten. Die NATO kann nun eine geschlossene Grenze vom Baltikum bis zur Türkei aufweisen. Die Einwände Russlands werden mit wirtschaftlichen Versprechungen und einer blinden bis mildtätigen Betrachtung des Konflikts in Tschetschenien und anderer Konfliktregionen rund um das Schwarze Meer bis zur chinesischen Grenze besänftigt. Nach dem Scheitern der Befriedung Afghanistans gibt es ein gemeinsames Interesse aller NATO- und der GUS-Staaten. Den internationalen Gas- und Erdölfirmen sollen gesicherte Pipeline-Routen von Kasachstan bis zur Türkei, respektive Rumänien, eröffnet werden. Eine südlich vom Schwarzen Meer durch die Türkei, eine nördlich durch die Ukraine nach Rumänien. Auch da ist es wichtig, dass die Ukraine eine andere Regierung bekommt. Zusätzlich kann durch die geschlossene Grenze der unkontrollierte Zustrom von Migranten und der von dort bisher einsickernde Drogenhandel leichter begrenzt oder je nach Bedarf zugelassen werden. Das Interesse der Beitrittsstaaten ist gespalten. Zum einen sind sie noch aufgrund ihrer Geschichte vorwiegend an einen Schutz vor Russland interessiert, was sie erheblich an die Seite der Schutzmacht USA sich schmiegen lässt, da sie in erster Linie dafür die Kraft der USA vertrauen. Auf der anderen Seite sind es beinahe identisch die gleichen Staaten, die entweder jetzt in dieser Phase der EU-Erweiterung bereits in die Europäische Union integriert werden oder demnächst bis 2007 hineinstoßen wollen, was ihre Haltung zum Old Europe diplomatisch mildert. Aber die Funktion der NATO im alten Sinne war die Vorwärtsverteidigung der westlich-kapitalistischen Ordnung und Abwehr der strategischen Bedrohung durch den Warschauer Pakt. Nach der bedingungslosen Selbstaufhebung des Letztgenannten eint niemand mehr die divergierenden Interessenlagen der Mitgliedstaaten. Schon vor Jahren misstraute die Clinton-Regierung der Achse Frankreich-Deutschland, als diese eine gemeinsame schnelle Einsatztruppe beschloss. Seitdem wird konsequent seitens des alten Europa eine eigene Europa-Armee aufgebaut. Frankreich liefert einen neuen Flugzeugträger, Charles de Gaulle, der 6 Milliarden Euro gekostet hat. Deutschland baut modernste Fregatten, kauft Transportflugzeuge und EU-Europa baut eine komplett eigenständig koordinierte Rüstungsindustrie auf. Ein Blick auf die anstehende Bundeswehrreform. Minister Strucks Pläne sehen vor, die Bundeswehr von bis 2010 um 35.000 Mann auf 250.000 Soldaten zu reduzieren. Soweit die gute Nachricht. Und komplett umzubauen. Kern werden sogenannte Eingreifkräfte mit 35.000 Soldaten sein. Damit sollen weltweite Einsätze abgesichert werden. Struck betonte, durch Auslandseinsätze habe die Bundeswehr ein hohes Ansehen gewonnen. Zitat: Die Bundeswehr ist zu einem wichtigen Botschafter Deutschlands geworden. Er fügt hinzu, Zitat: Diese Bundeswehr ist die größte Friedensbewegung Deutschlands. Der Minister kündigte die Beschaffung zahlreicher neuer Systeme an. Unter anderem ein satellitengestütztes Kommunikationssystem. Ich kenne eine Maut, aber gut. Wird besser noch. Und ein weltraumgestütztes Aufklärungssystem. Sie sollten unten anfangen. Ferner sollen neue Hubschrauber, Transportflugzeuge, U-Boote und Fregatten beschafft werden. Die Investitionsquote der Bundeswehr soll bis 2005 bei 26% liegen, mittelfristig bei 30%. Ein Realist, wer Böses dabei denkt. Kapitel Nummer 8. Das wilde Afghanistan. Das betrifft diese Republik. Seit dem Ende des Krieges in diesem gebeutelten Land versuchen die Medien unseres Landes einen Spagat. Auf der einen Seite kann nicht verschwiegen werden, dass es nach wie vor unruhige Gebiete gibt, in denen seltsame Kriegerfürsten und Stammesführer herrschen. Es gibt das Grenzgebiet zu Pakistan, in dem wiederholt US-amerikanische Truppen gegen die Taliban-Milizen kämpfen. Natürlich jagen sie nur steckbrieflich gesuchte Terroristen. Insider wissen aber längst, dass bereits das begonnen hat, was damals die Truppen der UdSSR zermürbt hat, der Guerillakrieg. Und dieser rückt immer näher an Kabul und andere angeblich gesicherte Gebiete. Aber natürlich da, wo der deutsche Soldat den polizeilichen Frieden sichert, da ist es verhältnismäßig ruhig. Dort kann Wiederaufbauarbeit geleistet werden, Schulen auch für Mädchen wurden porträtiert, der Wiederaufbau der Wasser- und Stromversorgung. Dieses erzeugte Bild ähnelt übrigens der Berichterstattung der britischen Medien über den Teil des Iraks, der unter der Besatzung britischer Truppen angeblich befriedet sei. Solange dieses Bild aufrechtzuerhalten war, am 2. Juni 2004, wir sind endlich in diesem Jahr angekommen, ereilte die deutsche Öffentlichkeit eine sehr schwer verdauliche Nachricht. Hier wiedergegeben nach Spiegel Online. Zitat: Nach dem Mord an 5 ihrer Mitarbeiter stellte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ihre Arbeit in ganz Afghanistan auf unbestimmte Zeit ein. Ausgenommen seien lebensrettende Aktivitäten, teilte die Organisation mit. Am Mittwoch waren in der nordwestafghanischen Provinz Baghis eine Belgierin, ein Niederländer, ein Norweger und 2 Afghanen getötet worden. Die radikal-islamistischen Taliban bekannten sich zu der Tat. Es war der schwerste Anschlag auf eine ausländische Hilfsorganisation in Afghanistan seit dem Sturz der Taliban Ende 2001. Die Vereinten Nationen verurteilen den Mord. Der UNO-Sondergesandte Jean Arnaud nannte den Angriff eine weitere tragische und inakzeptable Tat, die gegen die Gemeinschaft der Helfer gerichtet ist. Die Mörder müssten zur Verantwortung gezogen werden. Unterdessen flog ein UN-Hubschrauber in die Region des Angriffs, um die Leichen nach Kabul zu überführen. Taliban-Milizen greifen immer wieder Mitarbeiter von Hilfsorganisationen an. Allerdings operieren die radikal-islamistischen Rebellen vornehmlich im Süden, Südosten und Osten Afghanistans. Ein Taliban-Sprecher hatte gestern landesweite Operationen vor den für September geplanten ersten freien Wahlen des Landes angekündigt. Zitat Ende. Wir merken uns. Die Taliban sind zurzeit vorwiegend aufrührerisch im Süden, Südosten und Osten. Die Mitarbeiter der Ärzte ohne Grenzen wurden im Nordwesten ermordet. Da bleibt nicht viel übrig. Die deutschen Truppen sind neben der US-amerikanischen Militärmacht die zweitstärksten im Lande. Wer tatsächlich annimmt, Handy aus, der Irakkrieg zieht die radikal-islamistische Aufmerksamkeit einseitig auf die im deutschen Mediensprachgebrauch systematisch genannten Besatzer. Dort könnte sich recht fix irren. Die deutsch-afghanische Freundschaft wurzelt in brackig-brauner Erde. Dennoch können die Strategen der Al-Qaida analytisch denken. Und noch sind die Ziele relativ fern. Aber, Kapitel 9, der Terror erreicht Europa. Seit dem 11. März 2004, seit den Anschlägen auf den Madrider Eisenbahnnahverkehr, erscheint das Problem des internationalen Terrorismus, motiviert aus Abwehr des westlich-kapitalistischen Kultur- und Wirtschaftsimperialismus und dem Kennzeichen fundamentalistischer islamistischer Phrasiologie, als auch innereuropäisch. Erst ein Wort zu den spanischen Verhältnissen. Die Regierung Aznar hatte sich eng an die Seite der USA begeben im Irakkrieg und gar, ähnlich Polen, eigene Truppen entsandt. Ich spreche von der Regierung Spaniens, nicht von den Spaniern, die in seltener Einigkeit gegen den Krieg und gegen ihre Regierung demonstrierten. Nach Umfragen waren 90% der Spanier gegen jeglichen bewaffneten Beistand ihres Landes dem Bündnispartner USA gegenüber. Die Regierung überging diese Tatsache und engagierte sich an der Seite Rumsfelds. Es lockten Aufträge beim Wiederaufbau des Irak und als zweiter Juniorpartner neben den Briten ein Geschmack erneuter Kolonialmacht am Weltkuchen. Die Anschläge in Madrid waren eine direkte logische Folge. Dass der Anschlag und die Natur des Terrorismus aller Al-Qaida-Netzwerk und anderer islamistischer Fundamentalistengruppen barbarisch sind, möchte ich hier nochmal betonen, damit nicht der Eindruck entstehen kann, dass ich diese verharmlosen oder ins bessere Licht stellen möchte. Die gehören bekämpft. Doch sowas kommt von sowas. Die Aznar-Regierung ließ sich durch die heiße Phase des Wahlkampfes in ihrem Land dazu verleiten, auf Zeit zu spielen und agierte mit einem Täuschungsmanöver, das sie schlussendlich die Macht kostete. Eine weitere misslungene Inszenierung. Obwohl alle Spuren in Richtung radikal-islamistischer Migrantengruppen aus dem Marokko deuteten und auch einige unerschrockene Journalisten übrigens vorwiegend in dem von der Regierung unterschätzten Medium Radio auch darüber berichteten, versuchte die Regierung Aznar, die ETA für die Anschläge verantwortlich zu machen. Sie hatte 3 Tage bis zur Wahl zu überbrücken. Eine Inszenierung, die an den Hollywood-Spielfilm Wag the Dog erinnerte, schaffte es nicht über die Zeit. Tragisch war die deutsche Berichterstattung zu dieser Zeit. Die Fernsehnachrichten in ARD und ZDF befragten ihre Experten der deutschen Geheimdienste oder ihre eigenen, die sie für solche Fälle bereithalten. Und wer war bis zum Wahltermin der maßgeblich Verdächtige? Die ETA. Fast alle Nachrichtensendungen und auch die deutschen Zeitungen reagieren mit der Geschichte der Terroranschläge durch die ETA. Nur ganz leise und sehr vereinzelt und meist im untersten Drittel der Berichterstattung wird auch auf die Möglichkeit verwiesen, dass es radikale Islamisten hätten sein können. Erst als alle Haltelinien zerbrachen und die Aznar-Regierung die Wahl aufgrund des offenkundigen Täuschungsmanövers zu verlieren schien, drehte sich die Berichterstattung und empörte sich mit der spanischen Bevölkerung. Danach kein kritisches Wort mehr über die eigene Berichterstattung, keine Nachfragen an die vorgeblichen Experten, wie die bescheidene Analyse denn zustande gekommen war. Die neue spanische Regierung des José Luis Rodríguez Zapatero zog als Ergebnis der Wahl und der Terroranschläge ihre Truppen aus dem Irak ab. Die spanisch sprechenden Verbände aus Honduras und der Dominikanischen Republik schlossen sich zumindest aus logistischen Gründen an und nahmen die Gelegenheit wahr, das zunehmend sinkende Schiff zu verlassen. Das war der Stand am 21. Mai 2004. Vorletztes Kapitel. Der Irak heute. Peter Scholl-Latour wurde von mir erwähnt mit der Wertung, selten hätte er so geirrt oder im Nebel gestanden wie während des Irakkriegs. Eine Behauptung des Journalisten aber sollte sich als absolut richtig erweisen. Nach dem Krieg fängt der eigentliche Krieg erst an. Erinnern wir uns, 171 zugegebene Verluste durch unmittelbare Folgen des Blitzkrieges. Allein im April 2004 sterben durch Anschläge und Kämpfe im Irak über 140 GIs. Doch noch ist es nicht der Blutzoll, der die US-amerikanische Öffentlichkeit brüskiert. Es sind Bilder ganz anderer Art, die im Zusammenspiel mit anderen obskuren Nachrichten die Umfragewerte des Präsidenten zumindest eine Zeit lang sinken ließen. Bereits ab Juni 2003 beklagt Amnesty International die Übergriffe US-amerikanischer Militärs an irakischen Zivilisten und mahnt die US-Administration, die Verhältnisse in den Gefängnissen zu untersuchen, da immer häufiger Foltervorwürfe kursieren würden. Das hätte keine Sau interessiert und wurde auch kaum mehr als eine Randnotiz wahrgenommen. Zum Verhängnis werden Bilder, die die GIs selbst im internen Internetforum kursieren lassen und die eigentlich uninteressierten Zeitungen zugespielt werden. Erst als die Drohung Form annimmt, dass diese Bilder Oppositionspolitikern und NGOs auf der ganzen Welt zugespielt werden würden, reagieren nach unzähligen Prüfungen, ob der Echtheit und Plausibilität der Aufnahmen die US-amerikanischen Medien. Der Schaden ist bis heute unabsehbar. Sonderuntersuchungskommissionen löchern Rumsfeld und lassen selbst Miss Rice relativ blass wirken. Es ist leider nur die Spitze eines Eisbergs. Der Fall des Strippenziehers Vizepräsident Dick Cheney wird parallel offenkund. Seine Ex-Firma Halliburton bekommt ohne Ausschreibung Milliardenaufträge zum Aufbau des Irak. Die irakischen Ressourcen werden nicht treuhänderisch verwaltet, sondern gehören demnächst oder bereits faktisch US-amerikanischen Firmen. Letzte Halteseile beginnen im Propagandaspiel der US-Regierung zu reißen. Erinnern wir uns nochmal an die drei Faustregeln für eine erfolgreiche Inszenierung. Um die Unterstützung der Öffentlichkeit für den Krieg aufrechtzuerhalten, dürfen sie die eigenen Leute nicht als rücksichtslose Barbaren zeigen. Zweitens, wenn sie das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kriegsziele der Regierung nicht zersetzen wollen, können sie nicht erlauben, dass ihre Söhne vor ihren Augen an den Fernsehschirmen zu Hause verwundet und verstümmelt werden. Drittens, da müssen sie den Zugang der Korrespondenten zum Kriegsschauplatz kontrollieren. Berufen Sie sich auf die Zensur und gewinnen Sie die Unterstützung durch den Patriotismus zu Hause und im Kampfgebiet. Hatte die Achse der Wiesel nicht immer behauptet, es gäbe keine Massenvernichtungswaffen im Irak? Das musste schon verdaut werden. Aber die US-amerikanische Öffentlichkeit erlebt zunehmend schamvoll starrend ihre GIs als rücksichtslose Barbaren mit Hang zu einem sadomasochistischen Triebschicksal. Täglich flimmern Bilder von getöteten US-Soldaten über den Bildschirm und die USA selber hat die Medientechnik via eigene Armee in das Zweistromland gebracht, die den Nachrichtenfluss so schwer kontrollierbar macht. Sie haben im vergeblichen Frieden keine Legitimation einer weitergehenden Zensur mehr. Die Medien haben mittlerweile alle ihre Satellitenschüsseln im Irak. Das Terrornetzwerk Al-Qaida nutzt die Möglichkeiten der Infiltration und sammelt zu allem entschlossene Irakis, die Besatzer zu attackieren. Die USA hat ihre Gegner förmlich eingeladen und könnte man drüber nachdenken, den Schauplatz zu betreten. Die unmittelbare Nähe Saudi-Arabiens als Ausgangspunkt und clandestinen Zentrum der Bewegung trägt ein Übriges dazu bei. Also alles ein Besetzungsproblem? Die Geschichte schreiben in den Geschichtsbüchern immer die Sieger. Und Hollywood und die großen Networks waren immer sehr kreativ und originell im Umgang mit Originalen. Der Ausgang oder gar ein Ende der Geschichte ist also nicht determiniert. 6 Tage Staatstrauer anlässlich der Beerdigung des letzten Kalten Kriegers Ronald Reagan ist nur der Anfang einer patriotischen Kampagne. Und die Regisseure werden schwer daran arbeiten, die Bilder aus dem, wie hieß das Gefängnis, noch in Vergessenheit geraten zu lassen. Sind Sie aus der Berichterstattung über die Ausschüsse und das Gerichtsverfahren gegen den Kinderschänder Dutroux schlau geworden? Sehen Sie, alles ist in guten Händen. Die Kommissionen zu den unamerikanischen Taten im Irak sind eingesetzt und werden sich über Jahre hinziehen. Letztes Kapitel. Alles bleibt, wie es niemals war. Die Hinrichtung von Nicholas Burke Mitte Mai 2004 durch die Terrorgruppe rund um Abu Musab al-Sarkawi, lanciert per Internet, bezeichnet Michael Hahnfeld von der Medienseite der FAZ als Epochenbruch. Da der internationale Newswert erstmalig durch ein Gewaltvideo, das im Internet herumgeistere, geschaffen worden sei. Was Herr Hahnfeld erkannte, ist, dass es nicht mehr nur die Herrschenden vermögen, durch äußerste Brutalität ihre hingebungsvolle Bereitschaft zu signalisieren, jede Menschenwürde mit Füßen zu treten. Das ist die Kehrseite der Demokratisierung von Massenmedien. Aber wer erinnert sich schon an die Anfänge des Live-Fernsehens 1974 in den USA, direkt nach der Erfindung der tragbaren Fernsehkamera? Ihr erster Einsatzort war Los Angeles. Umgeben von 400 schussbereiten Polizisten warteten 6 Aktivistinnen der SLA, der Symbionese Liberation Army, auf ihr Ableben. Der Kugelhagel dauerte ungefähr 2,5 Stunden an, bis die Polizei überzeugt war, dass sich in dem linksradikalen Nest niemand mehr rührte. Die USA verstand schon immer, symbolisch hinzurichten. Heute würden Hubschrauber den Rest aus der Luft erledigen. Das Jahr 2004 brachte auch die Wiedergeburt des Agitprop durch den US-Dokumentarfilmer Michael Moore. Sein Fahrenheit 9/11 mischte bösartigen Sarkasmus mit Fakten und lehrte den Kommunikationswissenschaftlern, dass die schlechte Nachricht vermischt mit angelsächsischem Humor verdaubar zu sein scheint. Ein Millionenpublikum ging in einen politischen Film. Die Medien der BRD unterstützten in bisher unbekannter Art den Kandidaten der Demokraten Kerry und suggerierten einen knappen, aber doch ziemlich sicher geglaubten Umschwung in den USA. Das Gute würde sich schon durchsetzen. Doch welche Überraschung! Bush gewinnt die Wahl, diesmal sogar mit 3 Millionen Stimmen Mehrheit. Darauf war der deutsche Zuschauer nicht vorbereitet. Nun wird Herr Powell durch Frau Rice ersetzt. Powell, Freund des grünen Außenministers Fischer, soll nun laut Berichterstattung von Spiegel bis Tagesthemen der gemäßigtere Geist in der US-Administration gewesen sein. Schönen Dank. Resümee. Es gibt auch gute Nachrichten. Die New York Times entließ in diesem Jahr ihren Chefredakteur Howell Rines und eröffnete dem staunenden Leser, dass sie auf falsche Aussagen und Quellen gesetzt hätte während der Irak-Krise. Sie würde nun eine Artikelserie über die eigene Falschinformation und ihre Entstehung im eigenen Blatt veröffentlichen. Das ist gut so. Und auch das wird zur Wiederbelebung einer regierungskritischen Öffentlichkeit in den USA beitragen. Der Verlust an Glaubwürdigkeit kann bei Zeitungen zu erheblichen Umsatzeinbußen führen. Der hiesige Stern kann davon ein Lied singen. Ich will hier nicht lamentieren über die versuchte Nachrichtenverhinderung oder propagandistische Beeinflussungsversuche von Konfliktparteien. Wer über Ungereimtheiten in einem mittelständischen Betrieb als Journalist berichten will, trifft doch nicht den zuständigen Ingenieur, sondern bereits auf eine Mitarbeiterin des Öffentlichkeitsarbeitsbereichs, die freundlich lächelnd erklärt, dass doch alles ganz anders sei. Im Ring um die Wahrheit, um eine faktenreiche Diskussion über Werte und Entscheidungen, die wiederum über den Einsatz von Menschen und deren Leben in der Demokratie bestimmen, darf der Schein jedoch nicht als objektive Faktenlage dargestellt werden. Tatsächlich gibt es zur aktuellen Lage vielfältige Versuche von Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender, wie auch sichtbar durchaus von RTL, die totale Identifikation mit Bildern der Herrschenden aufzubrechen und die Nachrichtenlage immerhin korrekt zu kennzeichnen. Das heißt grundsätzlich die Quellen nennen. Fast alle öffentlich-rechtliche Sender, explizit Arte, Phoenix, die eher wenig geschauten Programme, im WDR und beim privatwirtschaftlichen Nachrichtenkanal NTV bildeten Expertenrunden, die sich mit der Rolle der Medien im Krieg beschäftigen. Es wäre auch im Sinne einer Unterstützung des Kampfes gegen den Terrorismus von Seiten radikaler Islamisten wichtig, die Öffentlichkeit korrekt zu informieren und damit eine Meinungsbildung überhaupt zuzulassen, die dann den Einsatz eigener Leute auch qualitativ deckt. Das Scheitern des PR-Feldzugs Vietnam hat viel damit zu tun, dass ein verzerrtes, falsches Bild von der Lage dort in die Wohnzimmer kam. Und als das nicht mehr gehalten werden konnte und die Realität sich Bahn brach, keine Widerstandslinien mehr vorhanden waren. Der Krieg gegen den Terror wird andauern. Und je länger er währt, wird eine Verhinderungspolitik nicht einer bröckelnden Allianz nützen. Die Art der Kriegsführung, die Art der Nachkriegspolitik, die Art des realen Wiederaufbaus, nicht nur die Art der Berichterstattung, wird mitentscheiden, wie die Unterstützung weltweit für den Kampf gegen islamistische Fanatiker anhalten wird. Die Spielart, die Inszenierung Whack the Dog, ist ein Spiel mit der Zeit. Hierarchisch organisierte Gesellschaften haben davon mehr. Aber ihnen droht auch eine komplette Revolution, wenn sie um ist. Afghanistan, wie auch der Irak, waren von sich aus technisch gesehen kein Gegner. Kein oder kaum Fernsehen, ein rudimentäres Radio, kein Internet. Ein Glück für die Allianz. Seitdem es die Möglichkeit aber gibt, per Videostream im Internet Kriegsbilder zu kommunizieren, ist die Möglichkeit der Zensur oder Nachrichtenverhinderung schwer eingeschränkt. Ein neues Medienzeitalter beginnt? Fragezeichen. Aber die westliche Werte- und Wertschöpfungsgemeinschaft versucht auch, das Internet unter Kontrolle zu bringen. Sogenannte Content-Filter, wem sage ich das, bereits in der VR China und im Iran erfolgreich im Einsatz oder zweifelhafte Überwachungsmethoden durch westliche Geheimdienste nähren den Verdacht, dass eine Demokratisierung des Mediums einen schlummernden Big Brother mit großer paranoider Potenz auf den Plan ruft. Der auf dem Gipfel von Genua 2001 erschossene Demonstrant ging per Internet um die Welt. Die Bilderserie der Umstände ebenfalls. Nach meiner Recherche hat es ein ganzes Jahr gedauert, bis der eben kaum gesehene kleine Fernsehsender Arte den Fall dieses Tötungsdeliktes aufgegriffen und die Beweisfotos in Reihe veröffentlicht hat, ohne welche wegzulassen. Eine Medienpolitik, die sich gegen einen Grundpfeiler der Demokratie, und sowas sollen wir doch sein, der freien Meinungsbildung ausrichtet, ist auf Dauer eine Demütigung und führt erst recht zu einer Legitimationskrise eines Staates oder einer parlamentarisch organisierten Gemeinschaft. Eine wirklich neue demokratisierte Medienstrategie muss sich in demokratisch verfassten Gesellschaften durchsetzen. Trotz aller Risiken und Faustregeln wie die von Maggie Thatcher. Sie muss die versuchte Manipulation durch Öffentlichkeit und Transparenz ersetzen. Das geht natürlich nur, wenn die Motivation für Kriege und gewaltsame Auseinandersetzungen nicht ein kaum gezügelter Imperialismus ist, sondern tatsächlich ein Eintreten für die Macht, die vom Volke ausgehen soll und für die unveräußerlichen Menschenrechte. Wie soll sich sonst die doch so ehrenwerte und zivilisierte Wertegemeinschaft des Westens unterscheidbar machen von den Schurken, Staaten und Despoten, wenn nicht durch eine freie Meinungsbildung ihrer Bevölkerung? Danke. Danke vielmals. Der nächste wartet. Ich stehe aber gerne unten im Foyer noch rum und rauche einige Zigaretten und da kann man noch gerne mit mir diskutieren.